Yes. Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich bin Benedikt, ich bin Theologiestudent, also ich studiere Dualtheologie und hier ist quasi meine Praxisstelle. Unser Pastor Matthias ist mein Ausbilder und der ist heute nicht da, weswegen ich predigen darf. Bei dem Predigtthema könnte man vielleicht meinen, dass Matthias mich darauf angesetzt hat. Aber bevor irgendwelche Beschwerdemails an Matze rausgehen, ich habe das Thema tatsächlich selbst rausgesucht. Es hat mit Matze rein gar nichts zu tun. Ja, wir befinden uns in der Predigtreihe Exekutiv, also so viel wie ausführende Gewalt. Kennen wir aus der Staatenlehre. Wir als Christen sind dazu aufgerufen, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern es auch zu tun. Und da haben wir uns in den letzten Wochen schon mit einigen Themen auseinandergesetzt. Und heute ist das Predigtthema, wir sind Verwalter. Zu Anfang will ich eine kleine Zeitreise in das Jahr 30 nach Christus machen. Und da werde ich einen Monolog präsentieren von jemand eben zu dieser Zeit. Ich war schon immer gut mit Zahlen und Daten. Ich kann mir einfach Dinge wahnsinnig gut merken. Ich bin vielleicht nicht Rain Man, aber man kann mich schon als Genie bezeichnen. Das hat meine Mutter jedenfalls immer getan. Ach ja, meine liebe Mutter. Wie gern würde ich sie mal wieder sehen. Aber das geht nicht. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich diese Stelle hier angenommen habe. Das ist jetzt schon einige Jahre her und ich frage mich, ob es wirklich die richtige Entscheidung war. Aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wie ich meine Gabe sonst hätte einsetzen sollen. Und hier habe ich wirklich ausgesorgt. Ich kann mich nicht beklagen. Ja klar, irgendwo muss ich Menschen übers Ohr hauen. Aber tun wir das nicht alle? Wer kann schon das Gesetz des Mose wirklich halten? Ich jedenfalls nicht. Aber das spielt eh keine Rolle mehr. Ich bin aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Schließlich habe ich Umgang mit Nichtjuden und das macht mich unrein. Unabhängig davon können mich die Leute sowieso nicht leiden. Meine eigene Mutter will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe zwar jede Menge Besitz, aber dafür keinen einzigen Freund. Manchmal würde ich die Entscheidung gern rückgängig machen. Ich hätte Fischer werden können wie Simon oder Andreas. Da hätte ich zwar immer wieder ums Überleben kämpfen müssen, aber was bringt mir das Überleben, wenn ich nichts vom Leben habe? Für die Römer bin ich ein Jude und für die Juden bin ich einfach nur ein Sünder. Ich gehöre nicht dazu. Matthäus Levi, der Ausgestoßene, oder auch Matthäus Levi, der Diener des Mammons. So ist es immer gewesen und so wäre es auch geblieben, wenn da nicht dieser Mann gewesen wäre. Er kam auf mich zu, schaute mir in die Augen und sagte: Folge mir nach. Und genau das habe ich getan. Ich habe alles stehen und liegen gelassen und bin ihm gefolgt. Meinem Retter, Jesus. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so zugetragen hat. Wir haben leider nur sehr grobe Berichte von den Lebensgeschichten zur Zeit Jesu. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sich irgendwie auf die Art und Weise zugetragen hat. Aus diesem Zöllner Matthäus oder auch Levi, er wird unterschiedlich genannt, je nach Evangelium, wird später der Apostel Matthäus, einer vom engsten Kreis Jesu. Und er schreibt dann das Matthäusevangelium, was wir bis heute lesen. Das heißt, er hat seine Gaben letztlich doch noch sinnvoll einsetzen können. Zöllner waren zu dieser Zeit absolut verhasst. Die hatten keine Gemeinschaft, einfach aus dem Grund, dass sie als Juden Umgang mit Nichtjuden hatten, wodurch sie ausgeschlossen waren als Sünder von der Gemeinschaft. Und die Römer haben sie natürlich auch nicht als Teil von ihnen anerkannt. Insofern hatten die es echt nicht leicht. Und da blieb eigentlich nicht viel übrig, als sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Den Mammon, den Besitz. Und ja, dieser Matthäus Levi, der erfährt Freiheit, als er Jesus kennenlernt. Er lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Und vielleicht ist deshalb im Matthäusevangelium so oft die Rede von Geld und Besitz. Einfach, weil er erfahren hat, was das mit ihm gemacht hat und wie er durch Jesus frei geworden ist. Und da will ich eine Stelle aus Matthäus vorlesen. Und zwar steht die in Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Bei Matthäus war es, wie ich es schon angerissen habe, wahrscheinlich ein Extremfall. Dem blieb gar nichts anderes übrig, als sich ganz dem Mammon hinzugeben. Aber wir stehen alle in Versuchung. Und die große Frage, die sich uns stellt in Bezug auf Besitz, ist: Glaube ich, dass mein Besitz, mein Einkommen, mein Versorger ist oder Gott? Und das Prinzip, das uns in der Bibel begegnet, davon, dass wir den ersten Teil geben, also das Erste, was quasi auf unser Konto kommt, davon den zehnten Teil, das ist ein Zeichen davon, dass wir Gott vertrauen. Ich fand ein Zitat super vom Ulrich Parzani. Ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist, bestimmt ein super Prediger. Bin neulich gehört, ist echt genial, wie der mit 80 noch abgeht. Und er sagt einmal: Natürlich will Gott nicht unser Portemonnaie, sondern unser Herz. Aber allzu oft steckt unser Herz in unserem Portemonnaie. Wie wahr. Ne? Mein Umgang mit Geld zeigt mir, wem ich wirklich vertraue. Ich kann sagen, ich glaube Gott. Was heißt Glaube im Grunde? Es heißt Vertrauen. Ich vertraue Gott. Aber mein Umgang mit meinem Geld zeigt mir, wem ich wirklich vertraue. Und hier geht es nicht darum, dass ich hier irgendjemand verurteilen will, falls du dich angesprochen fühlst. Ich will dich nicht verurteilen. Es gibt auch keine Verurteilung von Gott. Jesus hat alles bezahlt. Es gibt nichts mehr, was dir irgendwie nachgetragen werden kann. Und ich werde dich auch nicht verurteilen, weil ich jahrelang nicht verstanden habe, inwiefern, warum will Gott mein Geld? Was ist mit dem? So viel ist es eh nicht. Aber an meinem Geld, an meinem Umgang mit meinem Geld, kann ich eine Selbstüberprüfung durchführen. Ich kann gucken, auf wen vertraue ich eigentlich wirklich? Auf wen setze ich im Leben meine Karten wirklich? Olli, hättest du mir vielleicht 50 Euro? Echt jetzt? Einfach so? Wow. Guckt euch das an. Olli, gib mir einfach so 50 Euro. Bitte eine Runde Applaus für den großzügigen Olli. Wow. Wow, vielen lieben Dank, Olli. Olli, darf ich dich fragen, warum du mir einfach so 50 Euro gibst?
Auf der einen Seite, weil du es mir vorhin gegeben hast.
Also Olli, ich bin überzeugt davon, dass du auch so großzügig bist und mir auch so 50 Euro gegeben hast, hättest. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, also mir persönlich fällt es sehr viel leichter, großzügig mit etwas zu sein, von dem ich weiß, dass es mir gar nicht gehört. Ich weiß nicht, wie viel ihr aus eurer Schulzeit noch wisst. Bei manchen ist es schon länger her, bei manchen nicht so lang, bei mir so, ja, wahrscheinlich nicht so lang. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an so viel erinnern. Ich war oft nicht so anwesend, wenn ich physisch anwesend war, dann doch nicht immer mit dem Kopf. Und gerade in bestimmten Fächern, da hatte ich nicht so wirklich Lust drauf. Und ein Fach davon war Wirtschaft. Das hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht, das fand ich so trocken. Aber eine Sache habe ich mitgenommen aus dem Unterricht und die habe ich mir gemerkt. Und zwar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Besitz und Eigentum. Also wir verwenden das im Alltag oft synonym, aber rein rechtlich gesehen gibt es da wirklich einen Unterschied. Ich habe mal euch die Definition von Wikipedia mitgebracht, die werde ich einfach mal vorlesen. Und zwar Besitz, lateinisch possessio, bezeichnet in der juristischen Fachsprache die tatsächliche Herrschaft über eine Sache. Besitz bedeutet also, dass jemand tatsächlich über eine Sache verfügt, sie in seiner Gewalt hat. Dies gilt unabhängig davon, ob die Sache sein Eigentum ist oder nicht, also beispielsweise auch dann, wenn die Sache gemietet oder unrechtmäßig angeeignet ist. Olli war gerade den gesamten Gottesdienst der Besitzer, der stolze Besitzer von 50 Euro. Aber er war nie der Eigentümer. Wenn ich deinen Geldbeutel klaue, dann bin ich Besitzer deines Geldbeutels. Aber du bist immer noch Eigentümer, wenn ich den unrechtmäßig an mich nehme. Ist ja klar, ist logisch. Ich habe dann nochmal was gefunden auf Rechtskunde online, echt was ich mir alles angeguckt habe für diese Predigt. Ich finde es eigentlich nicht so interessant, das Thema, aber sonst hätte ich Jura studiert und nicht Theologie. Naja, Eigentum und Besitz sind nicht dasselbe. Ein Besitzer ist derjenige, in dessen Einflussbereich sich die Sache befindet und der deshalb auf sie zugreifen kann. Besitz ist eine Tatsache. Eigentum dagegen ist das Recht an einer Sache. Oft hat der Eigentümer seine Sache selbst, dann ist er zugleich Besitzer. Er kann aber auch die Sache tatsächlich weggeben und das Eigentum behalten. Der Besitzer darf dann mit der Sache nicht alles machen, was er möchte, sondern nur das, was der Eigentümer ihm erlaubt hat. Das bedeutet, als Besitzer habe ich Zugriff auf etwas. Als Eigentümer habe ich die Rechte. Olli hatte Zugriff auf meine 50 Euro, aber ich habe die Rechte auf diese 50 Euro. Jesus redet mit seinen Jüngern in Lukas 16 über den Umgang mit Mammon, mit Besitz. Und da müsst ihr mal ganz genau zuhören. Vers 9. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es kein Mammon mehr gibt, in den ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und jetzt aufpassen. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Wow. Hier steht ganz klar, dass wir nicht der Eigentümer von unserem Besitz sind. Sonst wäre es unser Eigentum und nicht unser Besitz. Gott ist der Eigentümer und wir sind die Besitzer und damit sind wir Verwalter. Nochmal zu dieser Definition auf Rechtskunde online. Der Besitzer darf dann mit der Sache nicht alles machen, was er möchte, sondern nur das, was der Eigentümer ihm erlaubt hat. Wenn Gott der Eigentümer ist und ich der Besitzer bin, dann bin ich der Verwalter und ich darf damit machen, was Gott mir erlaubt. Und was bedeutet das konkret? Einmal begegnet uns in der Bibel immer wieder das Prinzip des Zehnten, dass man einfach von all dem, was reinkommt, 10% abgibt. Und zweitens, das stand in Vers 9, macht euch Freunde mit dem Mammon. Und das würde ich jetzt im großen Sinn sehen. Also, wie kann ich mir Freunde machen? Das kann sein, dass ich irgendein Hilfsprojekt unterstützt. Das kann sein, dass sich irgendjemand aus dem Freundeskreis, der gerade finanziell struggelt, unterstützt. Das kann alles Mögliche sein. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad vom Bahnhof in Titisee hierher gefahren und dann fahre ich durch so ein kleines Waldstück. Und da war so der Nebel und die Sonne war irgendwie hinterm Nebel. Und ich habe einfach nur, also am Ende vom Waldstück, so ein weißes Feld gesehen. Also ich habe gar nicht weiter gesehen und ich bin da lang gefahren. Und wie die Sonne die Wolken durchbricht, also es war wirklich atemberaubend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch die Schöpfung anguckt. Wie atemberaubend Gott diese Schöpfung gestaltet hat. Er hätte es auch viel simpler machen können. Kennt irgendjemand Minecraft hier? Minecraft? Ja, hinten? Ja, sehr gut. Jesus hätte auch eine Welt wie Minecraft gestalten können. Für alle, die es nicht kennen, das sind einfach alles so würfelförmige Teile und damit kann man sich dann seine Welt zusammenbauen. Das ist vielleicht cool zum Spielen. Ich spiele es leider selbst nicht. Aber was ist es im Vergleich zu dieser Welt, die Gott geschaffen hat? Oder wenn ich mir Menschen anschaue, wenn ich hier in die Runde gucke, so viele unterschiedliche, geniale Menschen, und da komme ich einfach zu dem Schluss, wir haben einen wahnsinnig großzügigen Gott. Gott hat ganz sicher nicht gespart, als er diese Welt erschaffen hat. Und wir sind Gottes Kinder. Und wir dürfen sein Eigentum verwalten. Das gibt er uns in die Hand. Wir sind privilegiert. Natürlich als reiche Deutsche, aber vor allem als Gottes Kinder, dass er uns all das zur Verfügung stellt. Nochmal ganz kurz. Der Mensch ist durch die Sünde getrennt von Gott. Gott wird selbst Mensch, kommt auf diese Erde, leidet, stirbt, steht am dritten Tag wieder auf, damit wir Menschen Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist ein Angebot, das uns jeden Tag gilt. Und das ist ein Angebot zur Nachfolge. Wir dürfen Jesus nachfolgen. Er hat sein Leben für uns gegeben und wir dürfen ihm unser Leben hinlegen. Und das Witzige ist, dass ich oft sage, ja klar, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Aber mein Geld ist dann schwieriger. Ne? Also Jesus, ich würde für dich in den Tod gehen. Aber über einen Zehnten hinaus zu spenden, ich weiß nicht, Jesus. Ich meine, Jesus, du bist doch gut und Jesus zwingt dich nicht. Du musst den Zehnten nicht geben. Du musst nicht darüber hinaus spenden, überhaupt nicht. Wir sind zur Freiheit berufen. Und Jesus hat alles gezahlt. Aber wir dürfen in Gottes Reich investieren. Mit Gottes eigenem Eigentum. Wir dürfen investieren. Das ist ein Privileg. Ja, manchmal, wir haben es vorhin gehört, mit dem Licht der Welt. Manchmal heißt Licht der Welt sein, vielleicht auch einfach mal die Stromrechnung von jemandem zu bezahlen. Und Salz der Erde zu sein, kann auch mal heißen, jemanden zu einem deftigen Essen einzuladen. Ich möchte schließen mit 2. Korinther 9, Vers 7. Und zwar schreibt da Paulus, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Allgemein empfehle ich euch unbedingt mal, wenn ihr euch mit dem Thema Geld auseinandersetzt in der Bibel, dann lest mal diesen Abschnitt, weil da so viele Zusagen auch Gottes drin sind. Also der nächste Vers ist, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also es ist wirklich genial. Schaut da unbedingt mal rein. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du uns so reich beschenkst. Danke, dass wir hier in einer Industrienation leben dürfen, dass wir krankenversichert sind, dass wir kostenfreie Bildung haben. Jesus, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du alles für uns hingegeben hast. Und Jesus, berühr du uns in unserem Herzen. Zeig uns, wo wir dir noch nicht vertrauen. Danke, Jesus, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Danke, dass du uns liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.